Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday an einem mal wieder ungewohnten Ort. Wir sind zurück nach einer kleineren Verschnaufpause, beziehungsweise haben wir uns gedacht, irgendwas war da doch, Christian, was wir mal gemacht haben eine Zeit lang. Stimmt, wir hatten mal einen Podcast, lass uns das doch mal weitermachen. Für alle, die ja auf uns gewartet haben, tut uns natürlich leid. Wir waren etwas, wie man so schön sagt, AFK für eine gewisse Zeit. Sollte sich jetzt aber langsam so wieder einpendeln, bis wir dann wieder gewohnt unseren normalen Rhythmus haben. Oder
wie den Fall, dass es eine Saison gibt, ne?
Genau, darüber müssen wir natürlich sprechen. Das heißt, ihr wart bestimmt nicht ganz so gelangweilt. Es ist ja momentan in dieser Zeit so, dass sich eigentlich alle da draußen irgendwie bemüßigt fühlen, einen Podcast oder Videobotschaften oder Ähnliches zu verbreiten. Insofern gibt es ja genug Content. Von daher habt ihr uns wahrscheinlich nicht zu sehr vermisst, aber falls dem doch so war, sind wir jetzt wieder da.
Und wir machen eigentlich unser Wohnzimmerkonzert, Felix.
Ja, stimmt. Wir waren die ganze Zeit nicht da mit dem Podcast, weil wir diese Sachen geplant haben, was wir ansonsten machen könnten jetzt. Naja, es hat alles nicht so funktioniert. Deswegen bleiben wir beim Podcast. Wir werden nicht jeden Tag jetzt einen Podcast produzieren, auch das wird nicht passieren, sondern wir machen eigentlich ganz normal so weiter, als wäre nichts. Aber wir können natürlich nicht ganz so tun, als wäre nichts. Wir müssen natürlich auch darüber sprechen, wie die momentane Situation in der NFL sich für uns zumindest darstellt, wie wir das einschätzen, was wir so für die kommenden Wochen wahrscheinlich erwarten dürfen oder erwarten können. Und darüber wollen wir sprechen, wollen natürlich auch ein bisschen zurückschauen und euch nochmal mitnehmen in die vergangenen Wochen, denn da ist natürlich einiges passiert. Ihr habt es sehr wahrscheinlich mitbekommen, für die, die es gar nicht mitbekommen haben, ist das dann etwas Neues. Wir haben einen neuen CBA, sprich einen Rahmenvertrag zwischen Spielern, Spielergewerkschaft und der Liga, der NFL. Wir haben die Free Agency, die schon ja sehr, sehr viele interessante Deals hervorgebracht hat. Sehr, sehr viele Spieler, hochkarätige Namen, die Vereine gewechselt haben, verlassen haben. Darüber wollen wir heute sprechen. Das ist so ein bisschen unser Fahrplan für die heutige Episode, Christian. Aber wir müssen natürlich auch anfangen, traurigerweise, mit dem Thema Coronavirus und NFL. Denn auch die NFL kann sich logischerweise trotz all dem Geld und all der Macht, die sie hat, nicht davor, verstecken oder irgendwie dagegen etwas tun. Sie hat momentan noch den Vorteil, dass der, ich sage jetzt mal, ganz, ganz wichtige Spielbetrieb erst im Spätsommer bzw. Frühherbst, so wie ihr das alle wisst, erst losgeht. Nichtsdestotrotz haben wir ein Liga-Jahr, was trotzdem schon sozusagen, wie man so schön sagt, in Full Swing ist eigentlich. Und das hat jetzt natürlich große Auswirkungen, diese Corona-Krise, besonders in den USA, in denen man ja erwarten muss, dass das Ganze noch viel, viel schlimmer wird, als es jetzt momentan sich noch darstellt. Und da fängt es jetzt schon an mit dem Draft, für den es, so hört man, liest man momentan, digitale Lösungen geben wird. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die einzige Großveranstaltung, der einzige Leuchtturm einer NFL-Saison, den man gut digital abbilden kann, oder?
Ja gut, ich meine, Free Agency könntest du ja auch in diese Kategorie quasi reinziehen, aber die Free Agency ist natürlich kein Ereignis, das an einem Ort stattfindet. Ne? Insofern stimme ich dir dazu. Klar, das ist der Draft, das einzige mögliche digital abzuhaltende, vor allen Dingen auch völlig ohne Probleme abzuhaltende im digitalen Raum. Denn sagen wir mal ehrlich, diese Veranstaltung, diese Show, die um den Draft immer gemacht wurde, die hat mich persönlich nie interessiert. Ich fand es eigentlich immer nervig, denn je größer die Show wurde, desto größer wurde dann auch immer die Pause zwischen den Picks, beziehungsweise, die Pause zwischen den Picks blieb immer gleich, aber das Problem war eher, dass Teams angehalten wurden, die Pausen auch zu nutzen, speziell in den ersten Runden, die 10 Minuten, beziehungsweise 7 Minuten zwischen den Teams quasi. Häufig war den Teams schon klar, welchen Pick sie nehmen wollten, aber es kam halt Anweisungen aus dem Headquarters, dass sie doch ein bisschen die Zeit strecken sollten, damit dann irgendwie das ganze Rahmenprogramm noch abgezogen werden kann. Der gedraftete Spieler auf die Bühne gehen kann, Roger Goodell ausgebuht werden konnte und der Spieler sein neues Trikot quasi in die Kameras halten konnte. Und das finde ich persönlich extrem nervig. Es ist auch einfach schwierig, der Draft, wie lange hat er dann am Ende gedauert? Über 3 Stunden, oder?
Naja, noch länger eigentlich, ne?
Also der erste Tag, ne? Also die Runde 1. Das wird dann am Ende auch ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn dann die richtigen Blue-Chip-Player aus den Top 10 oder so langsam rausgehen, dann wird es auch so ein bisschen, ja, da fällt die Spannung schon ab, und wenn man das so ein bisschen kondensieren könnte, wäre schon gut, und dementsprechend glaube ich, dass dieser digitale Draft am Ende schon eine sehr angenehme Sache sein wird für alle Beteiligten.
Das kommt
abgesehen drauf vielleicht an. Für den Geldbeutel der NFL, ne?
Ja, für den Geldbeutel definitiv. Können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen über die finanziellen Auswirkungen. Ich sehe aber da auch schon wieder sehr, sehr viele skurrile Sachen auf uns zukommen, denn wir wissen, dass die NFL insgesamt, was hier das digitale Angebot angeht, für alle zumindest die armen Menschen unter uns, die den NFL Game Pass nutzen, wissen spätestens seit dem Super Bowl, dass, es da doch auch mal das ein oder andere Problem geben kann. Und ich könnte mir natürlich auch schon lustige Sachen vorstellen. Ich meine, wir hatten schon Trades, die nicht zustande kamen, Christian, weil Faxgeräte nicht bedient wurden. Und das ist jetzt nicht 30 Jahre her, sondern nur ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, ob alle, so wie die manchmal, so wie es ja immer berichtet wird, die Klamm Raiders, ob die ihre Zoom-Lizenz noch neu erkauft haben oder ob deren Skype for Business-Lizenz schon abgelaufen ist. Und wer weiß, dann bist du on the clock, hast noch 10 Sekunden, auf einmal stürzt es ab, die Verbindung oder ähnliches.
Landline einfach. Landline ist der Trick. So haben sie es ja früher auch gemacht. Also ich meine, wenn du dir die alten Bilder aus dem Draft in den 80ern oder 70ern anschaust, dann hast du immer so ein Team Representative quasi vor Ort gehabt, wo der eigentliche Draft stattgefunden hatte. Und die haben dann ihre Anweisung auch per Telefon bekommen.
Ja, das ist ja immer noch so. Es gibt ja immer noch dieses
Desk. Du hast recht.
Es gibt ja immer noch diesen Schreibtisch, diesen Desk, wo dann angerufen wird, so wie in guten alten.
Du hast recht.
Sieht aus immer wie so ein schlechter Film aus dem Kalten Krieg. Irgendwie so ein rotes, schwarzes und weißes Telefon und dann, oh, der Pick ist drin. Aber nein, es.
Ich habe Kruststoff auf Leitung 1.
Und das ist natürlich schon eine interessante Sache, wie sich das dann wirklich darstellen wird für die NFL natürlich.
Ja, sehr peinlich, wenn es da Probleme geben wird, finde ich. Also ich denke, dass der Draft relativ problemlos wird abgehalten werden können. Wundere mich so ein bisschen darum, dass so viele GMs sich wohl darüber beschwert haben, dass der Draft abgehalten werden sollte. Denn meines Erachtens ist der Draft das einzige Ereignis, das überhaupt nicht zur Debatte stehen sollte, denn alle Teams haben die gleichen Voraussetzungen. Oder was würdest du dagegen sagen?
Nee, ich würde jetzt sagen, dass zumindest schon vor mehreren Wochen, als, wie gesagt, die Krise in den USA ja noch relativ, klein gehalten wurde offiziell und auch noch nicht so groß war, dass da ja schon viele Teams ihre Scouts angewiesen haben, nicht mehr unterwegs zu sein. Das heißt, gerade in den Wochen.
Das waren so ein paar Tage, ne? Also ich würde sagen, so 5-6 Tage, wenn ich das in Erinnerung habe, war so der Zeitpunkt, wo das erste Team gesagt hat, okay, Leute, bleibt bitte zu Hause. Und bis dann quasi die Anweisung der NFL kam, alles einzustellen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es waren so 4-5 Tage, so vielleicht auch 6. Also ich glaube nicht, dass es da jetzt so einen riesigen Competitive Advantage gibt.
Aber es gibt halt einfach weniger Informationen, weniger Daten. Das stört jetzt vielleicht alle bis auf Gruden, aber nicht so sehr, aber für alle,
ich hab Data, ne, und keine Data.
Für alle, die es vielleicht nicht, also die sich das noch nicht so ganz vorstellen können, es ist im Grunde, wenn man das so ein bisschen runterbricht, vereinfacht formuliert, hat jedes Team im Grunde genommen ein Chef-Scout sozusagen und dann mehrere Adjutanten, die für ihn verschiedene Regionen in den USA die komplette College-Saison hinaus quasi immer scouten, das heißt zu den einzelnen Spielen fahren, das heißt du hast jetzt beispielsweise einen Scout, der ist für Südwest zuständig und der klappert.
So wie Giovanna Elber für FC Bayern in Brasilien Chefscout ist.
Der klappert dann die Universitäten ab und natürlich in den Wochen vor dem Draft gibt es dann da ganz, ganz viele spezielle Tage, an denen an den Universitäten eben sogenannte Pro Days dann abgehalten werden, wo dann nochmal verschiedene Scouts eingeladen werden von verschiedenen Teams, die sich dann eben Spieler anschauen, nicht nur eben immer diesen einen Quarterback vielleicht, sondern wirklich alle Spieler, die für das jeweilige Team interessant werden könnten. Und diese Aktivitäten wurden eben zu großen Teilen von sehr, sehr vielen Teams eingestellt. Das heißt, diese Last-Minute-Information zu dem Spieler XY konnte dann sozusagen nicht mehr live eingeholt werden. Die haben mit Sicherheit da auch einen Workaround gefunden, indem sie Leute vor Ort dann gebeten haben, beispielsweise vielleicht nochmal ein Interview zu führen oder telefonisch oder ähnliches, aber das ist natürlich insofern dann schon für den Draft relevant, weil einfach viele Informationen nicht so eingeholt werden können, wie das in den Jahren zuvor der Fall war. Und wenn man eins weiß, dann, dass NFL und vor allen Dingen auch die einzelnen Teams in der NFL unglaublichen Wert auf Konstanz legen, was so die eigenen Abläufe angeht. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, du hast recht, es ist insgesamt leicht abzuhalten, der Draft, aber insgesamt wird es, glaube ich, schon eine interessante und sehr, sehr spezielle Situation dieses Jahr, weil einfach weniger da ist, was man evaluieren kann.
Ja, da gebe ich dir recht. Also es ist auf jeden Fall eine besondere Situation. Es ist auch sicherlich eine besondere Herausforderung für das gesamte Front Office dann, für der einzelnen Teams. Aber es ist meines Erachtens halt schon relativ für alle gleich, ne? Es sei denn halt, du hast jetzt halt vielleicht ein Team wie die Bengals, das halt einen kleineren Personalschlüssel hat und dementsprechend schlechter aufgestellt ist und dann weniger Arbeitskraft quasi hat, um sich mit dieser neuen Situation gleichzeitig gleich schnell quasi auseinanderzusetzen. Aber das ist dann halt deren Problem, so, ne? Also sie könnten ja theoretisch auch mehr Leute einstellen. Dahin hält sie ja niemand von ab. Insofern finde ich sinnvoll, dass der Dwarf durchgeführt wird, auch weil, ja, wenn das halt nicht passiert, das hat halt schon eine Menge Ripple-Effekte dann, ne? Dass am Ende sich ganz schön viel verändert. Was machen auch die ganzen Spieler, die sich jetzt schon quasi Kredite genommen haben von ihren Agenten, ne? Das ist ja, glaube ich, relativ üblich so, dass wenn du in den ersten drei Runden quasi prognostiziert wirst, dass du da gedraftet wirst, dass dann die Agenten zu denen kommen und sagen, okay, ich gebe dir $200,000 so als kleines Handgeld schon mal für den Start, damit du trainieren kannst und so weiter und auch überleben kannst und das als Auto vielleicht kaufen kannst oder so. Dafür unterschreibst du bei mir, wenn der Draft dann jetzt nicht stattfindet und sich dann verschiebt. Das sind da schon alles Sachen, die sind natürlich, machen dann halt nochmal neue Probleme und dadurch, dass der Draft halt meines Erachtens relativ easy abzuhalten ist, finde ich es eigentlich auch ganz gut.
Ja, und vor allen Dingen auch die Spieler, die sich vielleicht schon sozusagen für den Draft gemeldet haben und damit sozusagen ihre College-Karriere ad acta gelegt haben, dann würde der Draft nicht stattfinden und sie könnten theoretisch nochmal für ein Jahr zurück ans College gehen. Auch da ist dann die Frage, was passiert mit denen? Können sie dann wirklich nochmal zurück? Ist das so einfach möglich? Also da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die da beachtet werden müssen. Aber schauen wir mal weiter, Christian. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, wir sind beide keine Experten und ihr werdet von uns dementsprechend auch keine irgendwelche Einschätzungen zum Coronavirus selber logischerweise hören. Da gibt es ja genug Experten, Expertinnen da draußen, die ihr euch anhören könnt. Aber wir wissen zumindest, wenn wir denen Glauben schenken dürfen, die sich damit beschäftigen, dass eben dieser Peak noch lange nicht erreicht ist. Und wir haben ja vor allen Dingen in den USA jetzt zum ersten Mal die weltweit meisten infizierten Fälle gemeldet. Was bedeutet das wohl für die kommenden Monate? Weil wir haben ja dann Rookie-Minicamps, wir haben Minicamps, wir haben Training-Camp und das kann man
Deswegen, glaube ich, alles nicht stattfinden.
Alles, genau, nicht stattfinden.
Also speziell die ganzen Geschichten, die jetzt im April, Mai stattfinden werden, davon kannst du schon mal ausgehen. Definitiv nicht. Ja. Juni, ich weiß nicht, ob ein Training Camp wird stattfinden können. Und dann wird es natürlich schwierig, denn wenn das Training Camp nicht stattfindet, kann theoretisch auch die NFL-Saison nicht starten, denn so ist es ja im CBA geregelt, dass halt so eine gewisse Vorlaufzeit passieren muss, ne? Und es ist sehr schwer abzuschätzen, inwiefern dann quasi für NFL-Sportler dann halt auch dieselben Bestimmungen insgesamt herrschen, was Shelter in Place dann zum Beispiel angeht, ne? Also wir haben das ja schon in einigen Staaten, dass dort quasi auch so ähnliche Vorschriften herrschen, wie es bei uns gerade sind. Also sprich, nach Möglichkeit zu Hause bleiben und Versammlungseinschränkungen. Aber auf der anderen Seite haben wir dann da auch einen ziemlich, einen Präsidenten, der sich mal wieder auf eine spektakuläre Art und Weise entzaubert, der schwer vorhersehen lässt, in welche Richtung da seine Bemühungen weiter vorausgehen, ob er nicht irgendwann sagt, so, okay, lass doch die Leute sterben, die sterben, Hauptsache die Wirtschaft läuft, damit ich wiedergewählt werde, wenn ich es jetzt mal etwas zynisch sagen darf. Also es ist sehr, sehr schwer vorauszusehen, dass die Saison durchaus in Gefahr ist. Ja, ist sie. Aber ich glaube trotzdem dran, dass sie am Ende irgendwie stattfinden wird.
Ja, da habe ich jetzt so ein bisschen meine Zweifel, weil ich absolut das, was du sagst, ist natürlich richtig, in den kommenden Monaten, vor allen Dingen was Training Camp etc. angeht, das wird definitiv nicht so stattfinden können, beziehungsweise es wird wahrscheinlich auch gar nicht stattfinden können. Denn du musst es ja auch, so wie du gerade gesagt hast, in allen Staaten, dort, wo all die Teams zu Hause sind, gleichermaßen durchführen. Und wenn ich mir Sachen angucke, wie zum Beispiel jetzt New York, New Jersey, die Sachen, da sind nur zwei Teams, aber wenn das da weiter so abläuft, wie es momentan abläuft, sehe ich das nicht, dass diese Staaten mit den gleichen Voraussetzungen oder die Teams unterwegs sein werden, wie beispielsweise Staaten, die vielleicht weniger betroffen sein werden zu dem Zeitpunkt. Und wenn man sozusagen dem Credo der NFL, dem obersten Credo, folgt, und zwar Gleichberechtigung.
Make money.
Nach Make Money. Gleichberechtigung für alle, gleiche Rechte für alle, gleiche Chancen für alle Teams, dann ist es sehr, sehr, sehr...
Ich wollte gerade schon sagen, also der Qualifier für alle Teams muss halt schon dabei sein.
Ja, der muss für alle
Teams. Redest.
Dann ist es extrem schwer vorstellbar, dass diese Saison so stattfindet, und wenn es kein Training Camp in dem Moment geben kann, beziehungsweise nur ganz, ganz abgespeckt, nur ich kann es mir generell nicht vorstellen, weil selbst bei einem Training Camp hast du, selbst wenn du alle Zuschauer ausschließt und selbst wenn du es Indoor machst oder was auch immer, du hast da ja trotzdem noch ein Team, das besteht aus, ja, weiß ich nicht, nur das Team selber, wenn alle da zusammenkommen, das sind 150 Leute bis 200 Leute. Und also alle Spieler vor den ganzen Cuts, dann die ganzen Trainer, die ganzen Physiotherapeuten, all die Leute, die da unterwegs sind, das ist für mich unvorstellbar, dass sich das irgendwie abhalten lässt. Und dann lässt sich auch ein Saisonstart nicht abhalten. Und dann ist die Frage, wie weit kannst du in diesem amerikanischen Kalender, der ja sehr, sehr strikt ist, was die Fernsehgelder etc. angeht, wie weit kannst du das strecken? Und wie weit kannst du quasi die Saison aufdröseln oder, ja, startest du erst im November, startest du erst im Dezember oder delayst du das komplett bis 2021? Ich meine, wir haben Großsportereignisse wie beispielsweise jetzt die Olympischen Spiele, die logischerweise endlich verschoben worden sind, und die sind im Juli. Und wir haben noch andere Großsportereignisse, die Juli, August stattfinden sollen, die jetzt schon verschoben bzw. abgesagt wurden. Das heißt, für mich ist es eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass irgendwas NFL-mäßiges diese Saison noch stattfinden wird. Also etwas Kompetitives, sprich Spiele. Ich lasse mich
natürlich... Ich muss sagen, also ja. Wir hatten ja eben vorher schon kurz drüber gesprochen, bevor wir aufgenommen hatten. Oder was die Tage, ich weiß es nicht mehr genau. Und da war ich, da habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, dass es halt wirklich sehr wahrscheinlich ist, dass keine Spiele stattfinden werden. Was mich jetzt so ein bisschen eher dazu bringt, ist halt tatsächlich die Tatsache, dass ohne Training Camp keine Saison, ne, laut CBA und natürlich auch Vorbereitung. Ich meine, Spieler können nicht einfach von jetzt auf 0 auf 100 von zu Hause, von der Couch quasi dann aufs Feld geschmissen werden, das ist ja auch klar. Und das macht mich dann doch ein bisschen skeptischer. Allerdings hatten wir, glaube ich, auch selbst nach 9/11, da ist dann, glaube ich, ein Wochenende ausgefallen, habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, aber das ist ja eine ganz andere Situation.
Natürlich, ja. Aber wir sehen, es ist durchaus möglich, dass die NFL, also es ist halt durchaus auch bereit, quasi einen kürzeren Spielplan zu starten. Ne? Dann vielleicht zu sagen, okay, wir spielen nur die Hälfte der Spiele, wenn es jetzt irgendwie in Richtung November erst geht, oder wir starten später und spielen dafür länger oder so. Denn ich glaube auch, auch wenn das natürlich so ein furchtbares NFL-Lobbyisten-Argument wahrscheinlich am Ende wäre dann auch zu sagen, es ist auch wichtig für die Menschen, dass sie Football quasi haben. So, weißt du, was ich meine?
Ja,
ich will das nicht übergewichten, aber ich glaube, dass da tatsächlich auch ein bisschen was dran ist.
Ja, so ein bisschen, um die Massen ruhig zu halten, nachdem sie irgendwie monatelang in der Quarantäne gelebt haben. Ja, das
ja, Massen ruhig zu halten, das hört sich so fies an.
Ja, aber das ist es. Also ich meine,
ja.
man muss davon ausgehen, dass die NFL genauso skrupellos im Grunde genommen ja nur dem Geld hinterherläuft, so wie alle anderen, so wie das IOC, das sich eben lange geweigert hat, beispielsweise Olympische Spiele etc., so wie wir es in Deutschland gesehen haben mit der Bundesliga.
Hey, also die Top 4 Vereine, habe ich gehört, geben jetzt 20 Millionen in einen Fonds ab. Und dann,
bemerkenswert, ne? Ich meine aber auch einfach, dass man so lange einfach gebraucht hat, um das einfach auch mal zu sagen, okay, ist jetzt halt nicht. Das ist halt einfach so geldgetrieben, dass auch ich mir da vorstellen kann, dass die NFL über sprichwörtlich Leichen geht, indem sie einfach sagen so, okay, wir halten es jetzt irgendwie ab oder wir machen es jetzt trotzdem irgendwie, weil uns sitzen die Fox, CBS, NBC, ESPN im Nacken, die Milliarden gegeben haben. Wir haben jetzt gerade den CBA verhandelt, können wir gleich noch gerne natürlich drüber sprechen. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Wir müssen irgendwie Spiele spielen. Und dann wird natürlich das Argument vorgezogen, ja, das ist natürlich auch wichtig für die Menschen, dass sie jetzt noch den Football haben. Um dann sich selber das zu legitimieren, dass es einem eigentlich relativ egal ist, ob da jetzt irgendwie Fans sich infizieren, Spieler sich infizieren oder irgendwelche Service-Leute, Ordner, was auch immer. Hauptsache, man kann irgendwas auf die Bildschirme bringen. Von daher... Ich
vielleicht
denke,
ist es auch so ein kommt wieder das Argument der Herdenimmunität vielleicht rein. Dann.
Ja, wahrscheinlich ist eine gute Idee. Alle ins MetLife Stadium und ja. Ja. Das heißt, ich sehe da nicht sehr viel Hoffnung für Leute, die Football sehen möchten dieses Jahr. Aber es ist ja auch, vor allen Dingen, das muss man auch bedenken, wir kommen gleich auf die Free Agency zu sprechen, Christian, viele Teams, die sehr große Umbrüche gemacht haben. Der größte Umbruch ist natürlich immer ein Quarterback, wenn du einen neuen ins Team holst. Wenn du im Grunde genommen kaum Zeit hast zu trainieren, normalerweise ab in diesen Zeiten ohne Coronavirus wären die Teams ja jetzt schon oder die Quarterbacks würden sich schon irgendwie treffen mit den Receivern, die würden schon irgendwie Kontakt aufnehmen, die würden schon irgendwie mehr sprechen, planen, was auch immer, all das ist verschoben, du hast ja allein schon Probleme, medizinische Untersuchungen durchzuführen, wie die normalen Checks, die du machst, das ist extrem kompliziert alles, das heißt, das ist schon unglaublicher Delay und die einzigen Teams, die jetzt profitieren, sind eben die Teams, die relativ wenig Umbrüche zu verzeichnen hatten. So ein Team wie der amtierende Super Bowl Champion Kansas City, da ist im Grunde genommen, wenn du dir jetzt, sagen wir mal, du schaust dir nur die Offense an, die ist im Grunde genommen 1:1 das, was aus dem letzten Jahr, die könnten auch, klar brauchen die auch ihr Training etc. und die Vorbereitung auf die Saison, aber die sind halt schon extrem eingespielt im Gegensatz zu einem Team wie, ich weiß nicht, Carolina, die jetzt mit Teddy Bridgewater einen komplett anderen Quarterback haben. Von daher,
ja,
und neuen Coach, Head Coach, komplett neu. Also wenn die sich irgendwie erst 2 Wochen vor Start der NFL-Saison irgendwie mal zusammenfinden können, dann ist es halt einfach nicht möglich.
Ja, ist halt immer die Frage, welche Betrachtungsweise du nimmst. Ne? Also die es am Ende entscheiden, die Owner, denen ist das ja scheißegal. Denen geht es ja nur darum, dass sie Kohle kriegen. Ja. Also es gibt, wieder mit dem kleinen Sternchen dahinter, es gibt sicherlich ein Viertel der Owner, die tatsächlich auch sportlich extrem involviert sind und denen der Erfolg des eigenen Teams wichtiger ist als ein paar Millionen mehr oder weniger Gewinn am Ende der Saison. Aber für die meisten ist es doch im Großen und Ganzen in erster Linie ein Investment. Davon bin ich persönlich ziemlich überzeugt.
Absolut, ja.
Und denen ist es dann am Ende egal, ob das eigene Team sich besser vorbereiten kann, weil sie einen neuen Coach, neuen Quarterback oder was auch immer haben. Hauptsache am Ende stimmt die Kasse und es ist kein langfristiger Schaden quasi. Ne? Also ne, die Kasse stimmt, heißt dann für dieses Jahr, aber natürlich auch für die nächsten Jahre. Ne? Sprich, wenn sie sich jetzt stark blamieren würden oder so und deswegen Future Earnings damit riskieren würden, dann wären sie natürlich auch wiederum dagegen. Ne? Aber das ist... Keine Ahnung. Ich glaube, dass die NFL, die will auf jeden Fall spielen, irgendwie. Und ich glaube, sie würde auch so ein zusammengeschustertes Produkt machen, in dem Sinne, dass sie einfach nur irgendwas aufs Feld bringen, damit sie irgendwie TV-Money abstauben können, auch wenn das jetzt bedeuten würde, dass sie dann unter Umständen ein schlechtes Produkt aufs Feld bringen.
Ja, schauen wir mal auf die ein paar Tage zurück, Christian, als die Welt der NFL-Ordner, Owner, als die Welt der Besitzer der NFL-Teams noch voll in Ordnung war. Und zwar als von der Spielergewerkschaft, von den Spielern, der neue CBA, der neue Rahmenvertrag geschlossen wurde beziehungsweise unterzeichnet wurde. Der neue Rahmenvertrag, der jetzt bis Saison 2030 oder beziehungsweise bis zu Ende Saison 2030 unterzeichnet wurde, das heißt 10 Jahre neuer Rahmenvertrag, der sehr, sehr viel Kontroverse auch ausgelöst hat. Sehr, sehr viele, vor allen Dingen von den bekannten Namen in der Liga, von den Spielern, die gesagt haben, unterschreibt das auf gar keinen Fall. Das ist so ein bisschen werden so ein bisschen wie mit die Möhre vom Esel so ein bisschen dahingetrieben zur Unterschrift. Das ist kein guter Deal, macht es nicht. Am Ende wurde er doch durchgewunken mit genug Ja-Stimmen. Und jetzt haben wir ihn, den neuen Vertrag, der, naja, in meinen Augen bei weitem nicht das abdeckt, was ich mir gehofft hatte.
Es geht mir eh nicht. Ich glaube, wir sind beide in diese CBA-Verhandlung reingegangen. Also wir sind ja nicht wirklich reingegangen. Wir haben sie beide begleitet in der Hoffnung, dass es substanzielle Verbesserungen gibt für die Spieler. Ne? Ja. Das ist halt schwer abzuschätzen. Ich weiß es nicht. Also das Erste, das Wichtigste natürlich bei dem CBA ist, dass es ab 2021 17 Spiele geben kann, wahrscheinlich auch wird. Und das ist natürlich ein riesiger Verhandlungsverlust für die Spieler gewesen. Mhm. Ist das richtig ausgedrückt? Weißt du, was ich meine?
Ja. Also es war quasi der Punkt, den die Besitzer auf jeden Fall durchdrücken wollten. Also quasi der genau. Für sie unumstößlich war.
Ja, und der für die Spieler vorzeitig aber auch als unumstößlich nicht gebbar quasi deklariert wurde. Ne? Insofern sehr verwunderlich, dass die Spieler das abgegeben haben und dafür im Verhältnis so unglaublich wenig bekommen haben. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, 2006, der CBA, der damals abgeschlossen wurde, da war es so, dass die Spieler, ich glaube, teilweise bis zu 51% des gesamt erwirtschafteten Geldes bekommen haben. Dann 2011 wurden sie halt so mega über den Tisch gezogen und haben nur noch die 47% bekommen. Mhm. Was, 47? Ja, ich glaube 47,
47,
ne? Oder 47,5 maximal? Nee, ich glaube 47, ne?
47 und jetzt ist es eben nochmal 1 bis 1,5 Prozentpunkte mehr geworden.
Bis zu 1,8 sogar, Felix, wenn der Media-Kicker eintritt.
Ja, dann bekommt also, dann auch der Spieler, ne? Nochmal $300 mehr.
Genau, also wenn man sich das jetzt so betrachtet, denn eine Sache dürfen wir nicht vergessen, das Einzige, was die Besitzer wirklich, wirklich, wirklich stört in den Verhandlungen ist, wenn sie von diesen Prozentpunkten was abgeben. Den Besitzern ist es egal, ob die jetzt im Training Camp 3, 4 oder 5 Tage frei haben zu Beginn. Das ist denen sowas von scheißegal. Das stört die Trainer am Ende. Die sind dann am Ende sauer und sagen so, ich habe immer weniger Trainingszeit und ich kann meine Spieler nicht mehr topfertig machen. Aber auch da kannst du wieder sagen, es ist ja für alles Teams dasselbe. Ne? Insofern ist das die Frage. Die Prozentpunkte sind das, was die NFL selber wirklich interessiert und da haben sie nicht viel verloren, also noch nicht mal 2 Prozentpunkte abgegeben, es ist immer noch nicht bei 50-50. Die Stadium Credits konnten sie, glaube ich, erhalten, ne? Also dass halt im Vorfeld schon Geld abgezogen wird, das nicht in den Pool reinkommt, um halt neue Stadien bauen zu können. Ich weiß auch nicht, das ist sowas von unfair. Und was Benefits und so weiter angeht, das ist alles klar, da gibt's schöne Sachen bei, aber im Großen und Ganzen haben die Spieler nicht wirklich viel bekommen, aus meiner Sicht.
Nö, auf keinen Fall. Vor allen Dingen war ja auch für die Spieler, die wie gesagt auch Namen haben, die natürlich die größte öffentliche Wirkung auch erzielen können durch ihren Namen, die haben auch zu Recht gesagt, das ist kein guter Deal. Ein guter Deal ist es, wenn man das so ein bisschen runterbricht, für die untere Hälfte derer, die in der NFL nicht viel verdienen, gemessen daran, dass sie Profisportler sind und in der ja wirtschaftlich stärksten Liga spielen. Wir haben das ja sehr, sehr häufig schon hier im Podcast thematisiert, aufgrund, so wie das Ganze strukturiert ist, wie die Gehälter strukturiert sind, die Größe der Kader, gibt es eben sehr, sehr viele Spieler in der NFL, die ja unterdurchschnittlich verdienen, gemessen logischerweise mit anderen Ligen, gemessen mit anderen Sportarten. Für die gibt es etwas mehr, dadurch, dass eben das, was Christian gerade angesprochen hatte, ein bisschen mehr Geld reinkommt, bekommen sie insgesamt auch etwas mehr Geld ab. Das heißt, sie haben ein bisschen mehr Sicherheiten, ein bisschen bessere Garantien, die in den Verträgen reinkommen. Insgesamt aber ist es ja substanziell nicht wirklich was. Und man hat eben ein weiteres Spiel. Das heißt, 17 Spiele, ich glaube ab 2021 bis 2023 genau. Können die Besitzer sozusagen entscheiden, wie und wann die 17-Spiele-Saison kommen wird. Und das bedeutet ein Spiel mehr. Wir wissen das in der NFL, in diesem extrem Abnutzungssport ist extrem viel Gefahr für Spieler. Jedes Spiel kann im Grunde genommen das Ende deiner Karriere bedeuten und jedes weitere Spiel erhöht quasi auch die Wahrscheinlichkeit, dass deine Karriere nicht unbedingt länger andauert. Und wir wissen auch jetzt schon, dass eine durchschnittliche NFL-Karriere nur um die 3,5 Jahre ungefähr andauert. Das heißt, je mehr Spiele, desto mehr Risiko, Verletzungen, Gehirnerschütterungen etc. zu bekommen für die Spieler. Und dafür haben sie eigentlich kaum Garantien mehr an Geld bekommen, die sie irgendwie absichern würde.
Definitiv. Also das ist tatsächlich die Sache mit der wahrscheinlich dann noch verkürzteren Karriere, die jetzt, ich meine, dass die Zeit immer bei 3,3 Jahren lag, ne? Und bei 2,8 oder so, wenn du Quarterbacks rausnimmst oder so, also das war irgendwie auch nochmal so eine Rechnerei dabei. Oder irgendwie, da gab es noch eine Zahl, die noch geringer war.
Ja.
Ich weiß aber nicht mehr genau.
Ich glaube, es wird extrem, wenn du die Quarterbacks und Special Teamer rausnimmst. Sprich Kicker, Punter, Quarterbacks. Die haben eben die verhältnismäßig längsten NFL-Karrieren. Aber wenn du die rausnimmst, dann wird es wirklich gruselig wenig.
Ja. Ja, und das ist die Sache. Und das ist auch wieder so ein richtiger, so ein Kapitalistentrick, würde ich fast sagen, so ein Monopoly-Zylinderträger-Trick, wenn du dir das überlegst, wirklich so dieses Geld, so, ne, komm hier, habt ihr 100.000 Euro mehr, also 100.000 ist das Min-Wage-Payment quasi gewesen, glaube ich, ne?
Mhm.
War doch glatt 100.000, oder? Und dann in den nächsten Jahren gibt es noch ein bisschen mehr Raising dabei.
Ja, und das Erhöhung. Ist für so einen, jemanden, der von Practice Squad zu Practice Squad sozusagen fliegt oder immer mal wieder sozusagen an der Schwelle ist, rauszufliegen von dem 53-Mann-Kader, ist das halt sehr viel Geld.
Ja, ja, das stimmt. Aber der Trick ist ja auch, dass am Ende das Minimal Salary im Prinzip, glaube ich, fast so hoch ist, wie es 2011 war, gemessen am Cap.
Ja.
Weißt du? Und jetzt ist es wieder so eingeführt worden, dass es halt wieder so niedrig ist und in 10 Jahren, ne, wenn dann die nächste CBA-Verhandlung ist, dann können sie denselben Trick wieder machen. Und einfach nur das wieder anweisen und zahlen aber prozentual trotzdem nicht so viel wie, ne, also heben das wieder nur prozentual ans Cap an. Und das ist natürlich ein super leichter Trick dabei, der leider nicht durchschaut wurde und am Ende vielleicht dann auch, weil es zum Ende der Abstimmungsperiode dann mit dem Coronavirus deutlich schlimmer wurde in den USA, ist gerade so in das öffentliche Bewusstsein so richtig eingedrungen ist, vielleicht ist dann so ein Panikvotum dann am Ende auch noch daraus geworden, denn es war ja auch eine extrem knappe Abstimmung. Ich glaube 51,5 zu 48,5% für ja beziehungsweise nein.
900 noch was. Genau. 2017 oder sowas.
Ja.
Also sehr, sehr knapp die Stimmen.
Ja, 48,5% habe ich mir gemerkt, denn das ist nämlich das Maximale, lustigerweise das Maximale, was die Spieler verdienen können, ohne den Media-Kicker.
Ja, das heißt von dem kompletten Revenue, was die NFL generiert, was dann eben aufgeteilt wird.
Da gibt es dann auch noch so diese Spielereien, dass das Online-Gambling, glaube ich, nicht komplett mit drin ist. Ne? Also ich glaube, die Spieler kriegen einen Anteil in den Stadien, aber es ist, glaube ich, nicht sicher, dass sie das auch an den Online-Verdiensten mit Wetten quasi verdienen. Und dann das Minimum Spending wurde nicht angehoben, also doch, es wurde angehoben von 89% auf 90%, das war auch ein riesiger Problemfall. Dann, es gibt gleichzeitig noch die Funding Rule, die zwar ein bisschen angehoben wurde auf 15 Millionen, also 15 Millionen Freibetrag von den, für die Teams, aber es ist nicht wirklich, wirklich gut.
Absolut nicht. Und eine Sache, die haben wir auch noch nicht angesprochen, Christian, es gibt ja dann nicht nur wahrscheinlich schon ab 2021, 17 Spiele, sondern es kann auch jetzt schon ab dieser Saison, je nachdem, wie sie stattfinden wird, mehr Playoff-Spiele geben. Etwas, was du, glaube ich, sehr, sehr feierst, oder?
Oh, furchtbar. Ich weiß nicht, warum sollte der Second Seed gegen den Seventh Seed spielen, ne? Es ist,
vielleicht kannst du nur mal kurz aufschlüsseln, was jetzt das neue Playoff-Bild ist.
Ja, es ist, es ist noch nicht sicher, dass das wird, aber es kann ein siebter Playoff-Seed quasi vergeben werden, sprich das siebtbeste Team in der Conference würde dann auch noch am Wildcard-Weekend spielen und zwar dann gegen das zweitplatzierte Team. Das heißt, es wird nur noch eine Bye-Week geben für ein Team aus jeder Conference. Ich finde es echt problematisch, weil dann dieser First Seed so krass die Chancen erhöhen würden, am Ende im Super Bowl zu landen, dass es sehr verzerrend ist am Ende, finde ich. Alleine schon deswegen und darüber hinaus bezweifle ich auch stark, dass es viele Spiele geben wird vom zweiten gegen den siebten, die wirklich spannend sind.
Was wäre das dieses Jahr gewesen? AFC, Kansas City gegen Pittsburgh oder sowas?
Ja, könnte sein, ne? Ich weiß es nicht mehr.
Wahrscheinlich.
Also ich musste tatsächlich vor 2 Tagen drüber nachdenken, wer den Super Bowl gewonnen hat. Ich hatte das nicht mehr im Kopf.
Momentan fühlt sich alles an, als wäre es 5 Jahre her. Ja, also das hätte geheißen, dass Kansas City keine Bye Week hat, sondern nur Baltimore in dem Fall. Ja, hätte Baltimore vielleicht den Umweg über Tennessee erspart, vielleicht wäre alles ganz anders gekommen. Aber du hast recht, das ist ein unglaublicher Vorteil für den First Seed, ein Wettbewerbsvorteil, den ich auch nicht korrekt finde, muss ich ehrlich sagen. Und ja, ich bin immer, klar, ich war auch immer dafür, warum nicht mehr Spiele? Ich meine, mehr Spiele umso besser, Hauptsache Football so ein bisschen, aber es ist natürlich so, dass die Qualität des Spiels nicht so riesig ist. Und auch wenn ich Pittsburgh jetzt, wenn das jetzt, glaube ich, der Fall gewesen wäre, jetzt nicht irgendwie komplett abschreiben wollte, aber das wäre wahrscheinlich eine relative, klare Sache gewesen für Kansas City. Und das ist dann so die Frage, ob es das dann unbedingt braucht. Gut, aber das sind alles so Sachen, die natürlich einfach noch mehr Geld generieren. Und insgesamt ist es halt einfach so, man kann diese neuen CBA vor allen Dingen damit überschreiben, dass die Owner sich die Taschen voller machen und damit weiterhin sehr großen Erfolg haben. Die Spieler viele Sachen nicht bekommen haben. Viele der Spieler, die eben bessere dotierte Verträge haben, sprich die großen Namen, die sich auch öffentlich geäußert haben zu diesem Ganzen, haben natürlich zum Beispiel eine Sache auch nicht durchsetzen können, dass sie eben mehr Kohle bekommen in Garantien, sprich, dass es irgendwann so kommen könnte, dass man eben voll garantierte Verträge hätte. Das ist ja das große Ziel von diesen Spielern. Oder auch, dass die Tags wegkommen. All diese Sachen sind nicht der Fall gewesen. Also es gibt weiterhin das Franchise-Tag. Das ist ja eine Sache, die die Spieler sehr, sehr ungern eigentlich sehen, weil man natürlich lieber den längerfristigen Vertrag eingehen würde als diesen One-Year-Deal. Das sind alles so Sachen, die natürlich für die Spieler sehr bitter waren. Und hinzu kommt dann auch noch, Christian, dass es ja auch noch so ein paar Änderungen gegeben hat insgesamt, was die Drug Policy angeht. Das war ja auch immer ein großes Thema. Wurden etwas gelockert, was den Konsum von Marihuana angeht.
Extrem, ja.
Und auch so ein bisschen die Sperren für die Performance-Enhancing-Drugs, wurden auch noch mal angehoben. So ein bisschen auch so eine Möhre, weil ich weiß nicht so wirklich, wie das greifen soll insgesamt, weil wir wissen die schwachen, laschen Tests der NFL.
Also Weed-Suspendierung wirst du, glaube ich, in Zukunft nicht mehr sehen. Also vor allen Dingen von Spielern, die jetzt noch nicht in dem Substance of Abuse Program drin sind. Denn wenn ich das jetzt alles noch richtig auf der Kette habe, kann nur noch in 2 Wochen, also es gibt nur noch einen 2 Wochen Fenster, in dem die NFL quasi auf Marihuana testen kann. Das ist im April.
Genau.
Und wenn ich die Mechanik dahinter richtig verstehe, heißt das, dass Spieler im Prinzip einen Monat lang im Jahr nicht kiffen dürfen. So.
Genau. Also die haben, glaube ich, die ersten 2 Wochen des Training Camps noch irgendwie und aber die...
Nee, nur noch im... Oder? Oder doch? Training Camp?
Ich meine die ersten beiden Wochen des Training Camps.
Stimmt, vorher war es im April, da fing das dann vorher an, ne?
Werden getestet und auch, glaube ich, die Zahl, also der Nanogramm wird das, glaube ich, gemessen, ne? Wurde irgendwie.
Genau, ja. Ist auch vervierfacht worden.
Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, wie viel man dann an Marihuana konsumieren darf, bevor man dann quasi.
Geht es, glaube ich, immer hauptsächlich darum, dass du Passivrauch, also dass du durch Passivrauchen den Test dann auch nicht mehr triggern kannst, quasi. Okay. Wenn ich da, also ich bin da auch kein ausgewiesener Experte, aber so aus meinen Unterhaltung mit Stoner-Kollegen. Vielleicht auch ein bisschen ein komisches Wort dafür. Aber was ich halt so mitbekomme, ne?
Ja, okay. Skippen wir dieses Thema, aber auch das ist jetzt im Grunde genommen völlig irrelevant geworden. Denn auch beispielsweise PED, also das klassische Doping mit beispielsweise Wachstumshormonen etc. pp. Selbst wenn man da jetzt eine etwas härtere Hand anlegen möchte, aufgrund eben der jetzigen Situation gibt es kein wirkliches Doping-Kontrollsystem mehr. Das hat es in der NFL sowieso schon eigentlich nicht gegeben. im Gegensatz zu anderen Sportarten, die sich eben unter den sozusagen Mantel der Weltdopingagentur oder der nationalen Dopingagenturen gestellt haben, aber durch die jetzige Situation das Abstand halten und das nicht unbedingt nötige Hantieren von Flüssigkeiten, fallen natürlich jetzt auch Tests weg. Das heißt,
Wahrscheinlich wollten deswegen die Olympischen Spiele so unbedingt stattfinden.
Ja, klar.
Weil sie dann neue Weltrekorde rechts und links hätten aufstellen können, weil keiner wurde gesperrt, oder?
Ja, so ein bisschen so. Ich meine, klar, die Welt-Anti-Doping-Agentur sagt natürlich, wir machen irgendwie weiter, aber es ist natürlich schwierig. Wie willst du jetzt irgendwie logisch verklickern, dass du bei allem Abstand und Social Distancing und keine fremden Leute jetzt unbedingt großartig treffen, wie willst du da erklären, dass dann irgendwie zwei Dopingkontrolleure zu dir nach Hause kommen, sich direkt neben dich stellen, während du in einem Becher pinkelst? Also das ist jetzt alles nicht so wirklich machbar und von daher wird es auch in der NFL jetzt für die kommende Saison wahrscheinlich ein Freifahrtschein, sollte sie irgendwann stattfinden, für alle, die Robert Ninkovicis, die ihre Karriere nochmal revivalen wollen, die können jetzt ordentlich reinhauen und alle Wachstumshormone reinwerfen, die sie irgendwo im Keller gebunkert haben. So viel, oder gibt es noch etwas, was wir noch besprechen müssten, Christian, zum CBA? Das ist interessant.
Also eine Sache würde ich ganz gerne noch reinhauen, und zwar, was ich mir wirklich gewünscht hätte und wirklich baffled bin, also überhaupt nicht verstehen kann, warum es nicht passiert ist. Und zwar, warum es nicht eine Opt-out-Möglichkeit in dem CBA für die Spielerseite, für die NFLPA-Seite gab. Denn ja, es wäre, ich glaube, nicht so schwer gewesen zu sagen, okay, wir machen einen 10-Jahres-Deal. Wenn er für beide Seiten gut läuft, dann ist es auch cool. Aber wir möchten nach 5 Jahren die Möglichkeit zu sagen, wir lösen den jetzt auf.
Ja.
Wir machen meinetwegen in 23 oder so, machen wir eine Deadline. Wenn wir dann an dem Moment sagen, okay, wir möchten den CBA auflösen, dann hört er nach der Saison 25 meinetwegen auf. Dann haben wir immer noch 2 Jahre, in denen wir uns wieder darüber unterhalten können. Denn so wirkt das Ganze für mich wieder so, ja guck, ihr habt hier 100.000 Euro Minimal Wage, unterschreibt mal schnell. Und dann haben wir 10 Jahre Ruhe, und in 10 Jahren ist es wieder so ungleich ausgewogen, weil unter anderem zum Beispiel die ganzen Online-Betting-Geschichten oder so.
In die Höhe so krass.
Ja, also das finde ich echt, das wirkt halt wirklich so, als wenn die da echt über den Tisch gezogen wurden. Dazu so ein bisschen die Frage auch, ob der NFLPA-Präsident DeMaurice Smith hieß der, ne? Mhm. Oder DeMaurice? Es wirkt echt so ein bisschen so, als wenn er echt bestochen wurde, ne? Also
ja, der wurde sicherlich von der NFL irgendwie oder beziehungsweise den Ownern gekauft, oder die haben also ihn mal eingeladen.
Ich weiß nicht, ob der irgendwie Senior Vice President of, keine Ahnung, wird in der NFL oder so am Ende, denn sein Turnus endet ja jetzt. Russell Okung hat ja quasi auch vor dem nationalen Gewerkschaftsgericht oder so geklagt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Aus der Klage wird wahrscheinlich am Ende nicht viel werden, aber irgendwie wirkt das Ganze doch echt ziemlich shady. Das Executive Committee hat quasi am Anfang auch gegen den Deal gestimmt, und dann wurde es trotzdem den Teamvertreterleuten zugestellt, und die haben mit, ich glaube, 17-15 dafür gestimmt, ne? Mhm. Also ganz knapp, mit der kleinsten Mehrheit, die möglich ist. Und dann ist der Vertrag dann auch mit einer 51,5% Mehrheit durchgewunken worden. Und das ist halt irgendwie echt ganz schön übel, wenn du überlegst, dass es ein Tarifvertrag über 10 Jahre ist oder über 11 Jahre sogar am Ende. Und das dann so knapp durchzuwinken, das ist einfach unverantwortungslos, nicht verantwortungsvoll.
Absolut. Also Smith muss man wirklich vorhalten dürfen, dass er mehr Interesse einer schnellen Unterschrift gehandelt hat, als im Interesse seiner Gewerkschaft, die er vertritt. Denn, ja, ich meine, gerade in dem Sport, in der wirtschaftlich so erfolgreichen Liga NFL, so einen Vertrag über 10 Jahre zu schließen, in den du nie mehr, zwar natürlich, wenn die Revenue steigt, bekommst du insgesamt mehr Geld, aber du kannst nie das nachverhandeln, dass du noch mehr Geld bekommst. Du kannst nur nicht mal auf die 50-50 kommen. Und das über 10 Jahre. Das ist, also, weiß ich nicht, das ist so der schlechteste Deal ever. Das ist ungefähr so, als würdest du, keine Ahnung, heute einen Handyvertrag abschließen über 10 Jahre. Das macht kein Schwein, weil sich die Sachen halt, die Preise extrem entwickeln. Und in der NFL wird durch Fernsehgelder, durch die Wetten, das ist ja gerade mal nur sozusagen der Boden, der da also die Spitze des Eisberges noch lange erreicht bei den Wetten. Das heißt, da kann noch so viel Geld generiert werden und das halt wirklich den Spielern dann vorzuenthalten für 10 Jahre ist wirklich eine, ja.
Ja, zumindest in Teilen. Ich bin mir mit der Wettgeschichte nicht so ganz sicher, wie das läuft. Also die Spieler haben auf jeden Fall ein Anrecht da drauf, aber so wie ich das verstanden habe, nicht komplett. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Beziehungsweise es kann sich in eine Richtung entwickeln und das ist halt irgendwie echt, es ist alles ziemlich shady und naja, es ist ich habe irgendwie so, ja, naja, es ist, ja, ja.
Ja. Wir haben noch ein paar Minuten, Christian, und wollen natürlich auch nochmal drauf schauen, was dann passiert ist, nachdem der CBA unterzeichnet wurde und sich, wie wir sagten, besonders die Owner natürlich die Hände gerieben haben, denn dann ging es eigentlich auch Schlag auf Schlag los. Man wusste dann, okay, wir haben eine sozusagen juristische Grundgerüst für die kommenden 10 Jahre und vor allen Dingen auch für die kommende Saison, für die Free Agency. Und wir hatten dann sehr, sehr viele, wie man immer so schön sagt, Blockbuster. Also zumindest sagen, dass die Notifications hier dann aufs Handy gespült werden. Der erste große Blockbuster und wahrscheinlich der größte, wie man so schön sagt, Headshaker war DeAndre Hopkins, der Star Wide Receiver der Houston Texans. Je nachdem kann man sehen, wie man möchte, auf jeden Fall der, ja, einer der allerbesten Wide Receiver in der Liga, ein, man würde sagen, so im Sport, im Sportjargon, ein Kronjuwel, ein Spieler, den du selber sozusagen gedraftet hast, der, je nachdem, wie man, wie gesagt, das bewertet, entweder der Beste, der Zweitbeste, aber mindestens der drittbeste Receiver in der Liga ist, wurde von den Houston Texans eigentlich beim Höhepunkt seiner Karriere getradet zu den Arizona Cardinals, eine Sache, die völlig überraschend kam, die mich wirklich total verwundert hat, vor allen Dingen, was die Kompensation angeht, denn im Grunde genommen haben die, wenn man es ganz runterbricht, die Houston Texans DeAndre Hopkins abgegeben, haben dafür Running Back David Johnson, der ja auch durch Kenyon Drake nicht zuletzt relativ ins Hintertreffen geraten war bei den Arizona Cardinals, plus auch die Verletzungen, die er hatte, bekommen und einen Zweitrunden-Pick.
Ja, also ich meine, du kannst David Johnson im Prinzip eigentlich schon fast gar nicht mitrechnen, in dieser, was Kompensation angeht, denn er ist irgendwie mehr oder weniger eine Nullnummer, denn er hat eine ziemlich hohe Cap-Number und war ein Cut-Kandidat sogar in Arizona, zumindest in Teilen. Insofern kannst du davon ausgehen, dass Hopkins für einen Zweitrunden-Pick weggetradet wurde und das ist, ja, schwer vorzustellen. Also, es ist Billy O, was der da in Houston macht, das ist ich kann da nicht viel zu sagen. Ich meine, ich habe ziemlich viel auf ihm rumgehatet in letzter Zeit und den Kopf geschüttelt und ich kann es nur weiter tun. Und es ist für mich vor allen Dingen in erster Linie schwer nachzuvollziehen, wie es sein kann, dass er seinen Job da noch behält und sogar noch mehr Kompetenzen zugesprochen bekommt. Ne? Das ist, also ich frage mich die ganze Zeit, was übersehe ich?
Ich frage mich, ne? Dass da keiner interveniert, weil so ein Trade funktioniert ja jetzt nicht nur, indem Billy O'Brien, der Head Coach und GM in einem ist, einfach mal am Telefon dann sagt so, ja, Arizona, ach so, ja, klar, hier, nehmen wir, machen wir, ist klar. Das geht ja durch viele, viele Hände in so einer Organisation und das ist ja, sind ja Verträge, die geschlossen werden. Ich verstehe einfach nicht, warum da keine Eskalationsstufe ist, warum da nicht irgendwann mal jemand sagt, kurze das rote Frage.
Telefon zum Owner anschmeißt, oder?
Ja, aber kurze Frage, wir traden den besten Receiver, den dieses Franchise hatte, also ja, Johnson war auch ein großartiger Receiver für Texans, aber wir traden im Grunde genommen unseren allerbesten Spieler für im Grunde genommen einen Zweitrunden-Pick. Also es in dem Trade ist dann natürlich auch noch ein Viertrunden-Pick und ein Viertrunden-Pick in 2021, die dann noch die Seiten gewechselt haben. Aber runtergebrochen ist es eben David Johnson, Running Back der Arizona Cardinals und ein 2020 Second-Round-Pick. Und das ist einfach, naja, keine Ahnung.
Das, ja, lachhaft.
Ja, das, und man kann es sich einfach nur erklären, als wollte Bill O'Brien DeAndre Hopkins, weiß ich nicht, schaden oder ihn irgendwie rausschmeißen oder irgendwie.
Ja.
Also es ist sehr, 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 sehr skurril.
Also es gab Berichte, dass das zwischenmenschliche Verhältnis zwischen Billy O und Hopkins schon in letzter Saison gebrochen ist irgendwie. Also dass es mehrmals, also nicht nur in einem Spiel, sondern häufiger während den Spielen an der Seitenlinie Ausraster gab und dass Billy O dann irgendwie einen auch so ein Krisengespräch mit Hopkins gesucht hätte und daraufhin hatte Hopkins, das hat dann berichtet, dass Billy O ihn mit Aaron Hernandez verglichen hatte, was auch eine sehr, naja, vielleicht nicht die
bescheuert, die, ja.
Ja, also das sind doch schon mal zwei verschiedene Dinge, auch wenn wenn Bill O'Brien wahrscheinlich am Ende dann gemeint hat, dass er bis jetzt nur einmal so eine Krisensituation hatte, ne, und nicht ihn quasi dann mit Hernandez direkt vergleichen wollte, sondern nur die Situation. Schätze ich mal, dass es so war, aber es ist natürlich, es ist unglaublich, dass Bill O'Brien immer noch Trainer ist und seine Kompetenzen weiter ausbauen kann, denn ja. Ist für nichts quasi.
Vor allen Dingen auch GM ist. Also ich glaube, also für Arizona muss das ja auch gewesen sein wie, keine Ahnung, so ein schlechter Traum eigentlich, der irgendwie dann am Ende doch verdammt gut aussieht, weil ich weiß nicht, ob sie gesagt haben, ach komm, lass uns das auch einfach mal so anbieten, da werden die eh nein sagen, aber dann können wir mal gucken, wie wir weitermachen und auf einmal so, okay, wir sind einverstanden oder ob
vielleicht war es einfach nur so ein Scherz.
Ja.
Hey, wir geben euch den und einen Second One Pick und ihr gebt uns dafür Hopkins. Ja, machen wir.
Also es ist wirklich eine der skurrilsten Sachen. Weniger skurril ist dann, Christian, dass der ja große andere Name, was aber mehr zu erwarten war, nämlich Tom Brady, die New England Patriots dann doch verlassen hat. Es ging dann los, dass er eben schon vor offiziellem Start gesagt, also der Free Agency gesagt hat, dass er da nicht mehr zurückkehren wird zu den New England Patriots, hat quasi einen Farewell-Text über seine sozialen Medienkanäle verbreitet und damit gingen die Spekulationen natürlich dann los und man hat dann, als dann beispielsweise jemand wie Philip Rivers in Indianapolis gelandet ist, war dann irgendwann nur noch einer der Kandidaten im Rennen und das waren die Tampa Bay Buccaneers und die haben es dann auch, relativ spät, aber wir wissen jetzt auch warum, geschafft, Tom Brady unter Vertrag zu nehmen und ihm einen neuen Vertrag gegeben, einen Zweijahresvertrag über insgesamt ein Volumen von 50 Millionen und damit dann auch Jameis Winston logischerweise vor die Tür gesetzt, beziehungsweise hat Bruce Arians sich nochmal ans Telefon gesetzt und ein paar Teams angerufen und gesagt, nehmt ihn doch. Aber natürlich die große Story dieser NFL Free Agency ist Tom Brady nach über 20 Jahren bei den Patriots raus und jetzt bei den Tampa Bay Buccaneers. Wer hätte das gedacht?
Ja, in der Tat, das ist schon natürlich wahrscheinlich der Knaller dieser NFL Offseason. Kurz dazu noch erwähnt, ich glaube, dass er noch Incentives drin hat, ne? Von jeweils 5 Millionen pro Jahr, oder?
Mhm.
Oder 4,5 Millionen, glaube ich, pro Jahr, die auch jetzt nicht so schwer zu erreichen sind wie die letzten bei den Patriots im letzten Jahr. Vielleicht. Am Ende stellt sich für mich schlussendlich die Frage, wer wollte, dass die Ehe quasi endet. Ich finde, das ist die interessante Frage. Und mindestens Bill Belichick wollte es. Wenn nicht sogar auch Tom Brady. Das ist quasi so eine Art wir haben uns beide entschieden, die Ehe zu beenden. So, weißt du?
Meinst du wirklich, dass Bill Belichick gesagt hat, nö?
Ja. Ja, doch, davon gehe ich aus. Also, denn Brady wollte immer auch im letzten Jahr, als es berichtet wurde, er wollte immer ein mehrjähriges Commitment haben. Das ist so das, was immer durchgekommen ist. Und im Prinzip wurde die Vertragsdauer von Brady nie verlängert, ne? Also in den letzten Jahren, das wurde immer nur so ein bisschen angepasst, ein bisschen mehr Geld reingeschrieben, einen Signing-Bonus gegeben, Incentives reingeladen oder so. Aber die Dauer wurde nicht verlängert, abgesehen jetzt von den Void Years, aber das zählt ja auch wirklich nicht. Und für mich hat es den Schluss gelassen, dass die Patriots quasi auf Sicht fahren wollten mit ihm. Sie wollten halt Jahr für Jahr gucken, wie es sich weiterentwickelt und dann schnellstmöglich aus der Nummer wieder rauszukommen. Denn also so wirkt es auf mich. Wie wirkt es auf dich?
Na, ich weiß es nicht. Also ich denke mir jetzt halt bei diesem Vertrag, den die Buccaneers ihm gegeben haben, wenn man das jetzt mal so ein bisschen grob sich anschaut, ohne eben die Incentives und so, hast du da eben ein Cap-Hit von 25 Millionen pro Jahr. Ich glaube, das wäre halt auch ein Deal gewesen, den die Patriots locker ihm hätten geben können. Insofern ja, da gebe ich dir recht. Da war vielleicht der Wille nicht ganz so da. Ich weiß aber auch nicht, ob vielleicht einfach auch Tom Brady sich gedacht hat, ich möchte quasi nochmal es irgendwie beweisen, weil bei allem, was ich Tom Brady sportlich zuschreibe als sehr, sehr guter, immer noch großartiger Quarterback und wahrscheinlich der Beste, der jemals gespielt hat, ist er halt mehr und mehr zu einer, naja, auch zu so einem Werbeplakat geworden. Also seine Arbeit neben dem Platz mit seiner TB12 Method und seinem, im Grunde genommen ist er ja so ein laufendes Billboard, was irgendwie seine Bücher, seine Kochrezepte, seine,
Er hat auch jetzt auch wertvolle Tipps in der Corona-Krise gegeben, wie man sein Immunsystem stärken kann.
Also ich glaube, er braucht das. Er wollte mit Sicherheit auch nochmal gucken, wie es ist, sozusagen Free Agent zu werden. Er hat mit Sicherheit Bock gehabt, irgendwo hinzukommen, wo er mit offenen Armen empfangen wird, wo er quasi hofiert wird, wo er im Grunde genommen nochmal das unter Beweis stellen kann, was er allen irgendwie immer über Jahre verkaufen wollte oder verkauft hat. Und wenn er jetzt Erfolg haben sollte, ist das eben einfach die ultimative, nie mehr in Frage zu stellende Grundlage, die Tom Brady-Methode in dein Leben zu holen. Also, ne, also das ist im Grunde genommen der letzte Marketing-Kicker, den du brauchst, um zu zeigen, hey, ich war es, der irgendwie den Erfolg gebracht hat, es war nicht Bill Belichick, ich bin's gewesen. Insofern glaube ich, es war noch ein bisschen davon. Und ich glaube auch, was natürlich jetzt extrem viel zu lesen ist oder was jetzt natürlich auch ESPN, die natürlich jetzt auch sonst nicht mehr so viel zu berichten haben in dieser Zeit, natürlich auch in
armer Seth Wickersham, ne?
Genau, in den Schoß fällt, sind natürlich jetzt die, die ganzen Berichte, die man schreiben kann über die Ehe, die in die Brüche gegangen ist und Böses im Sinn hatte oder wer auch immer irgendwie falsch gespielt hat oder was auch immer.
Das ist aber auch schon eine Kunst, keine neue Information so umzuschreiben, dass es am Ende wieder so aussieht, als wären neue Informationen drin, ne?
Ja, und ich glaube halt einfach, es ist halt einfach deutlich emotionsloser, als es immer geschrieben wird. Ich glaube halt einfach, Bill Belichick hat gesagt, okay, was ist mein Kosten-Nutzen?
Ja.
Und hat für sich gedacht, okay, wir haben jetzt letztes Jahr gesehen, offensiv sind wir auch mit Tom Brady nicht in der Lage und werden wir vielleicht auch in den nächsten Jahren nicht sein. Also ist es jetzt wichtig, dass ich ihm dieses Geld gebe, dass ich ihm weiter so ein bisschen
das... Felix, das ist ein Punkt, den ich machen wollte, jetzt klaust du mir.
Und Tom Brady hat auf seiner Seite genauso emotionslos wahrscheinlich gesagt, so ja, ich bin irgendwie der Ziehsohn von Robert Kraft, aber trotzdem möchte ich es mir beweisen, ich möchte es der Welt beweisen und vor allen Dingen möchte ich, dass ich und Alex Guerrero auch in 10 Jahren noch richtig viel Kohle verdienen, indem wir Bücher, Smoothies und anderen Scheiß verkaufen. Und das brauche ich jetzt, um das zu beweisen. Und alle großen Quarterbacks vor mir haben es auch gemacht. Also Peyton Manning hat es in Denver gemacht. Und ähnlich kann man jetzt auch die Situation in Tampa Bay sehen. Er kommt in ein Team, was für ihn offensiv extrem gut passt. Er hat extrem noch nie so gutes Wide Receiving Core, noch nie.
Ja, 2-7, ne?
Ja, klar, aber da hat man ja gesehen, was es geben kann. Und er hat einen Head Coach, der offensive minded ist, der ihn super toll findet, der ihm wahrscheinlich auch deutlich mehr Freiheiten geben wird, als das Bill Belichick gemacht hat. Und er möchte es jetzt beweisen, dass er genauso wie auch sein großes Vorbild Joe Montana es nochmal bei einem anderen Verein schaffen kann. Und das ist halt einfach für ihn jetzt der Schritt, den er einfach emotionslos, also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie das Tischtuch so zerrissen wurde, dass man sich nicht mehr unterhalten konnte oder dass Bill Belichick irgendwie ganz grumpy ihn vor die Tür gesetzt hat oder dass Brady beleidigt war. Das ist natürlich schön für die Medien, das so aufzubereiten, aber ich glaube, es war einfach nur für Brady in dem Moment, ich will es nochmal anders probieren und warum nicht da das Team ist genau richtig, das funktioniert, das ist gut in der Defense, es hat eine Offense, mit der ich wirklich gute Saison spielen kann, vielleicht auch noch eine gute Saison spielen kann, vielleicht auch noch eine gute Saison spielen kann, mit denen ich vielleicht auch sogar nochmal einen Titel holen kann. Warum nicht?
Ja, das ist, das trifft es eigentlich sehr gut, denn ich sehe es auch durchaus möglich, dass beide Seiten sich gesagt haben, okay, hier ist ein natürlicher Cut-off so ungefähr. Ich tendiere aber halt eher dazu, dass definitiv Belichick keinen Bock mehr drauf hatte. Also das, ja, was heißt kein Bock, das ist so lapidar gesagt, dass der Nutzen einfach nicht funktioniert, denn wir haben es ja im letzten Jahr gesehen, dass es mit dem Cast, der da war in New England, nicht gereicht hat mit Tom Brady. Wenn du ihm jetzt nochmal 25 Millionen gegeben hättest im Jahr,
hätte es auch nicht gereicht.
Da hättest du nicht upgraden können in dem Maße, dass es dann besser gelaufen wäre. Und das wird Bill Belichick auch gesehen haben und sich dann denken, ja gut, irgendwann müssen wir sowieso den Rebuild starten oder die Reshuffling oder wie auch immer du es dann in dem Moment nennen möchtest. Alles, was wir jetzt machen würde, wäre eigentlich im Prinzip eine Herauszögerung ohne signifikante Chancen, alles am Ende zu gewinnen. Ne? Und dementsprechend gehe ich, das ist meine Argumentation, warum ich denke, dass Belichick es nicht wollte, dass Brady es nicht wollte. Ja, ich weiß es nicht. Ich könnte mir auch schon vorstellen, dass er sich gedacht hätte, ich würde gerne noch weiter bei den Patriots bleiben. Aber halt schon zu gewissen Bodenbedingungen. Ne? Also sprich, 2-Jahres-Vertrag, 20 Millionen pro Jahr mindestens gezahlt, zum Beispiel jetzt so, ne? Und garantiert. Und dass, wenn er das nicht bekommt, dass er dann sagt, okay, dann gehe ich woanders hin. Ne? Und dann aber auch zufrieden ist. Also ich glaube auch nicht, dass sie sich jetzt irgendwie, dass es jetzt in diesem Jahr noch da Probleme gab.
Vielleicht hat er sich aber auch einfach gedacht, dass er einfach mit dem Team nicht den Erfolg haben kann. Und dass er einfach so erfolggetrieben ist. Diesen Erfolg braucht er persönlich, aber braucht er auch in seiner Außendarstellung. Und er sieht, in der Liga hagelt dann die Kritik auf ihn ein und alle sagen, er ist halt einfach zu alt. Und er denkt sich so, nein, ich bin nicht zu alt, ich habe halt einfach nicht die richtigen Spieler um mich herum. Ich habe eine O-Line, die irgendwie gut bezahlt ist insgesamt overall, aber mich nicht wirklich beschützen kann. Ich habe irgendwie, abgesehen von Julian Edelman, niemanden mehr, dem ich irgendwie mal den Ball zuwerfen kann.
Hä, Philip Dossett?
Und dann schaut er sich um und dann sieht er, keine Ahnung, Jimmy Garoppolo, den bösen Erzfeind und Liebling von Bill Belichick, der in San Francisco genug Leute an die Hand bekommt. Dann sieht er Drew Brees, der fast genauso alt ist und mit Michael Thomas und den ganzen Leuten eben genug Spieler um sich herum hat, um auf einem guten Level zu spielen. Und er denkt sich halt so, ich will das auch noch einmal erleben dürfen. Ich möchte auch noch mal gute Saison spielen. Und hey, wenn Jameis Winston in Tampa Bay irgendwie 5000 Yards und 30 Touchdowns wirft, dann kann ich das auch. Vielleicht nicht die 5000 Yards, aber die 30 Touchdowns mit Sicherheit. Dann schmeiße ich 10-mal den Ball zu Mike Evans, 10-mal zu Goodwin und dann läuft das. Und
da hast du noch O.J. Howard und Cameron Boyd und wir wissen ja auch, dass Tom Brady durchaus Spaß mit Tight Ends haben kann.
Ja. Also kann man im Grunde genommen sagen, Gronkowski hat alles beendet. Gronkowskis Abgang hat, wäre er noch da, wäre Brady wahrscheinlich vielleicht auch noch da, weil wie gesagt, ich glaube, es ist kein wirkliches Geldding, es ist halt ein es ist eine Frage von Erfolg und
also kein Salär.
Genau.
Sagen wir es mal so.
Ja, ja klar.
Da bin ich auch dabei, definitiv. Denn das Geld, das Tom Brady in der NFL verdient, das ist ja sowieso nur ein Teil seines Einkommens. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Also der Markenname Tom Brady ist ja auch nochmal einiges wert. Ne? Und darüber hinaus gibt es ja auch noch andere Einkommen und seine Frau, die auch eine Menge Geld verdient. Also es geht, glaube ich, eher tatsächlich um die Marke Brady, beziehungsweise TB12. Insofern, wird schon spannend. Was denkst du denn mit Tampa Bay im nächsten Jahr? Beziehungsweise, na, du weißt, was ich meine.
Also ich glaube, wie gesagt, um in der ESPN-Sprache zu bleiben, ist so ein Match made in heaven. Also es ist eigentlich die perfekte Situation. Ich kann es nur vergleichen mit Denver, mit der Offense. Also damals kam da Peyton Manning hin und hatte eben Leute wie Thomas oder auch den anderen Thomas Tyden. Dann hatte er Decker am Anfang noch, als der wirklich gut drauf war. Dann kam irgendwann noch Welker. Also das war halt eine gute, solide O-Line. Das ist vielleicht so das größte Problem noch in Tampa, dass die O-Line noch nicht da ist, wo die von Denver damals war. Aber jetzt hatte Mike Evans und Goodwin zwei absolut Pro Bowl Receiver, zwei extrem gute Receiver. Goodwin, der extrem gute Saison letztes Jahr gespielt hat. Mike Evans, der wirklich der Receiver ist, den du brauchst, einfach auch für einen Quarterback wie Tom Brady, der eben diese sogenannten 50-50 Balls fängt, also der wirklich die schwierigen Bälle fängt, der extrem athletisch ist, eine unglaubliche Red Zone Gefährlichkeit ausstrahlt. Dann hast du zwei sehr, sehr gute Tight Ends. Vielleicht kann der O.J. Howard so ein bisschen helfen, das abzurufen, was er eigentlich kann. Und das Allerwichtigste, du hast halt einfach in Bruce Arians einen extrem guten Coach, einen Coach, den ich selber auch sehr sympathisch finde in der Art und Weise. Mit Byron Leftwich hast du auch, glaube ich, einen sehr, sehr fähigen Offensive Coordinator. Also es ist für einen Quarterback in der Situation, in der Brady sich befindet, eigentlich ein Traum, da reinzukommen. Plus, jetzt haben sie in Dominican Sue nochmal verlängert für ein Jahr. Barrett hat das Franchise-Tag bekommen. Die Defense ist sehr, sehr gut. Ich will nicht sagen, dass es eine Top-Defense ist, aber das ist eine sehr gute Defense. Also, glaube ich, letztes Jahr von einer der schlechtesten zu der besten Rush-Defense. Sie haben einen guten Pass-Rush. Die Secondary braucht definitiv noch Hilfe, aber es ist eine gut genug Defense, um vor allen Dingen in einer sehr starken Division auch mithalten zu können. Und von daher, ja, also ich meine, das Team war mit Jameis Winston schon sehr gut. Und wenn man die 30 fatalen Interceptions von runterbricht von Jameis Winston, das, ja, vor allen Dingen zum Ende der Saison waren das, es ist nicht so ganz so leicht, das immer so zu sagen, aber runtergebrochen kann man schon sagen, das hat sehr, sehr viele Siege gekostet. Wenn ich mir zum Beispiel das Spiel gegen die Texans anschaue, als im Grunde genommen sie scoren konnten, so viel sie wollten, aber einfach jeder zweite Pass
in beide Richtungen, ne?
Pick Six war, dann hast du ja da schon ein Team, was eigentlich einen Winning Record hätte haben müssen im letzten Jahr. Von daher, das Einzige ist halt, es ist halt eine Division, in der Brady so noch nicht gespielt hat. Ne? Das heißt, du hast mit vor allen Dingen New Orleans einen extrem schwierigen Gegner, den du zweimal im Jahr spielen musst und gegen den du dich durchsetzen musst irgendwie. Aber ich glaube schon, dass sie definitiv ein Playoff-Team sind für nächstes Jahr.
Ja, also das auf jeden Fall. Also meines Erachtens werden sie, glaube ich, auch sehr gute Chancen auf den Super Bowl Run haben. Denn, ja, also es ist halt in erster Linie extrem spannend, wie gut Brady tatsächlich dann auch in einer komplett neuen Offense ist. Das ist, finde ich, schwer vorherzusehen, denn, ja, ist auf jeden Fall spannend.
Definitiv.
Ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja, gibt ja sonst noch einiges an Free Agency-Geschichten, die wir jetzt natürlich noch nicht besprochen haben.
Ja, können wir nochmal kurz ansprechen. Wir haben, wenn wir in der Division bleiben, auch Quarterback-thematisch, Cam Newton, der von den Carolina Panthers entlassen wurde und der mit einer extrem coolen Nachricht drauf geantwortet hat. Vor allen Dingen möchte ich gerne mal die Schriftart kennen. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, der Tweet quasi von Cam Newton, als er darauf geantwortet hat. Das war ja eher ein Ende, was nicht so ganz so schön abgelaufen ist zwischen Carolina und Cam Newton. Er auf jeden Fall jetzt sozusagen zu haben. Viele schreiben ihn schon zu den Patriots. Die Carolina Panthers selber haben sich Teddy Bridgewater geholt. Mit einem, ich glaube, 3-Jahres-Vertrag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und geben ihm sozusagen im Rebuild den Start für das Team und schwierig. Also vor allen Dingen für Cam Newton finde ich sehr schade, vor allen Dingen, wie das jetzt zu Ende gegangen ist, das Ganze. Und ich hoffe mal, dass er seine Karriere noch irgendwo weiterführen kann und darf, vor allen Dingen.
Ja, ich meine, Cam Newton ist natürlich, da zeigt sich halt mal wieder diese Fakeness von NFL Clubs, die dann quasi so sagen, ja, mutually parted ways oder so und dann im Endeffekt, oder wir haben ihm erlaubt, nee, stimmt, das war die Sache. Nee. Wir haben Cam Newton erlaubt, sich einen Trade-Partner rauszusuchen. So haben es die Carolina Panthers quasi verlauten lassen und Cam Newton hat gesagt, nee, so war das nicht. Ich habe gesagt, such dir mal einen Trade-Partner, sonst cutten wir dich. Ja. Und so ist es halt. Die Fakeness, die dann halt wirklich echt sehr eklig ist. Was Cam Newton selber angeht, ich habe Ja, ich glaube nicht, dass er noch eine Chance haben wird, sich als Starting Quarterback unter Beweis zu stellen. Also ich glaube, sein Körper ist einfach ein bisschen zu sehr zusammengebrochen und ohne die Lauffähigkeit, die ihn halt wirklich so überragend gemacht hat, speziell in seiner MVP-Saison 2015 war das, glaube ich, ne?
Ja.
Ist er einfach, glaube ich, als Quarterback nicht mehr gut genug.
Ja, das ist, ja, ist wirklich die Frage. Also er hat einfach, man kann nur hoffen, dass wirklich diese sehr, sehr lange Auszeit, die er jetzt hatte aufgrund der letzten Saison plus jetzt eben die Phase danach, dass er vielleicht wirklich es schafft, auszuheilen, die Verletzung vor allen Dingen in der Schulter zu regenerieren und da wieder zu einer, ja, vielleicht ehemaligen Stärke zurückzukehren. Und dann ist er natürlich logischerweise der Beste, der jetzt noch verfügbar ist. Und es gibt ja, wie gesagt, noch ein paar Teams, die in der Überlegung stehen, wie machen wir, wie gehen wir vor. Wir sind vielleicht nicht in den Top-Bereich im Draft unterwegs, sodass wir einen Quarterback holen könnten, müssten hochtraden, dafür sehr, sehr viel aufgeben. Natürlich die Patriots, aber ich denke mir auch, vielleicht auch so ein Team wie die Chargers, die, wie gesagt, ihren Philip Rivers auch nicht mehr haben. Ich hatte es gerade angesprochen, er hat einen Einjahresvertrag über fast identischen Betrag wie Tom Brady, auch 25 Millionen im Volumen insgesamt, bei den Indianapolis Colts unterschrieben. Es wird spannend sein. Und Teddy Bridgewater bekommt im Grunde genommen das, was er wollte. Eigentlich auch eine gute Situation für ihn. Niemand erwartet jetzt super viel von ihm. Das Team ist unter dem neuen Head Coach Matt Rule, den ich übrigens auch sehr unsympathisch finde, schon im College sehr unsympathisch fand. Und jetzt die Situation mit Cam ist natürlich auch, nicht unbedingt verbessert das unbedingt. Aber von Teddy Bridgewater wird man nicht großartig was erwarten, dass er das Team jetzt irgendwie direkt wieder in die Playoffs führt. Das heißt, er kann da jetzt starten, verdient natürlich deutlich mehr Geld, als er das vorher getan hat. Und hat im Grunde genommen eine, glaube ich, gute Situation für sich selber.
Ja, also hat nicht viele Garantien. Ich glaube, die Panthers können im nächsten Jahr schon aus dem Vertrag raus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Insofern sicherlich eine gute Option, denn die werden sich jetzt was raussuchen und entweder sie treffen auf Öl mit, ist das ein deutsches Sprichwort? Eher nicht, ne?
Ja, weiß ich nicht.
Sie finden Gold bei Teddy Bridgewater. Irgendwie auch kein deutsches Spiel.
Im Zahn.
Ja, das ist irgendwie schwierig. Also entweder, ne, es ist halt ein Flyer im Prinzip. Sie probieren es halt aus. Und ohne viel zu committen, ist das natürlich eine komfortable Situation. Ansonsten können sie sich quasi rebuilden und haben halt einen soliden Quarterback, den sie starten können. Vor allen Dingen, den sie halt auch gut verkaufen können, ihren Fans gegenüber, um nicht quasi abgestempelt zu werden, absichtlich zu tanken oder so. Das scheinen ja doch viele Teams nicht gerne zu tun, diesen Stempel zumindest zu bekommen.
Absolut, ja.
Auch die Dolphins, die jetzt einiges an Kohle investiert haben in die Defense. Relativ interessant, meines Erachtens.
Ja, also vor allen Dingen natürlich in erster Linie auch Stephon Diggs in der Offense, den sie sich von den Minnesota Vikings in einem Trade geholt haben. Und dann, du hast es angesprochen, die Defense. Klar, großer Name da natürlich Josh Norman, der ja seine Zeit in Washington ja in den letzten Jahren wirklich nicht mehr allzu so rosig war. Und der jetzt als Cornerback nochmal unter seinem ehemaligen Defensive Coordinator, der jetzt ja bei
Stephon Diggs ist zu den Bills getradet worden, Felix.
Wovon redest du? Meintest,
von den Dolphins.
Ach, den Dolphins. Ich hatte gedacht, du meinst die Bills. Ich war bei den Bills, sorry, ja.
Ja, da sind wir irgendwie, ja, okay.
Sind wir verrutscht.
Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt die letzten Minuten gesagt haben.
Ich dachte, du hast die Bills angesprochen und dann habe ich kurz gesagt, was die Bills gemacht haben, nämlich eben große Namen wie Stephon Diggs und Josh Norman geholt haben.
Ja, also das, deswegen, ich war völlig durch und jetzt habe ich auch nicht mehr zugehört, musste erstmal recherchieren, ob ich das mit Diggs überhaupt richtig in Erinnerung habe, dass er nicht bei den Dolphins ist. Und
nee, der ist bei den aber du wolltest von den Miami Dolphins, du findest es interessant, also im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob ich es interessant finde, die Dolphins haben im Grunde genommen das gemacht, was sie in den letzten, ja, anderthalb Jahren schon die ganze Zeit gemacht haben, so ein bisschen so Spieler, die jetzt nicht so der Splash, also nicht so irgendwie so Wow-Effekt haben, aber okay sind irgendwie. Aber dafür dann viel Geld gegeben haben. Also allen voran, ja. Byron Jones von den Cowboys, der glaube ich, das bisher meiste Geld in der Free Agency, zumindest was das Insgesamtvolumen möglich angeht, mit 82 Millionen.
Die sind so ein bisschen all over the place mit ihren Free Agents, finde ich. Also du hast Calvin Neu, der meines Erachtens wahrscheinlich kein guter Vertrag am Ende sein wird. Byron Jones, der natürlich das Secondary mit wie heißt er? Der Cornerback-Kollege, ehemals höchstbezahlte von den Dolphins.
Ach so, ja, ich komme auch nicht drauf.
Irgendwas mit X, ne?
Xavier Howard.
Howard, ja. Also ein sehr starkes Secondary. Dann Eric Flowers, den sie für die Offensive Line geholt haben. Ich glaube, 10 Millionen haben sie ihm gegeben. Meines Erachtens ziemlich mieser Deal. Auf der anderen Seite mit Ogbah ein bisschen in den Pass Rush gesteckt haben. Ja, sie waren auf jeden Fall sehr aktiv.
Ja, also wie gesagt, halt sehr viel Geld für Spieler, die vielleicht das dann nicht mehr so, ja, das ist immer so schwierig, wenn man das über Menschen sagt, auf jeden Fall etwas über den Marktwert hinaus bezahlt haben, finde ich. Ja. Zumindest bei Calvin Neu kann man das sagen. Der hat natürlich einfach, bringt jetzt, kommt von den Patriots und bringt 2 Super Bowl-Ringe mit. Das ist dann halt immer so ein bisschen wahrscheinlich in den Verhandlungen halt so ein nicht wirklich logischer, aber wahrscheinlich emotionaler Faktor, den du nicht irgendwie rausradieren kannst.
Ja, und vor allen Dingen ist natürlich dann auch mit Matt Patricia beziehungsweise Flores, die aus dem Bill Belichick-System rauskommen, die saugen ja quasi die ehemaligen Patriot-Spieler nur so auf, ne?
Ja. Aber Byron Jones auf jeden Fall, klar, viel Geld, aber definitiv ein guter Spieler, den sie erholen für die Secondary. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch nicht so, dass du gedacht hast, so, ja, wow, das reißt mich jetzt total vom Hocker bei den Bills.
Oh ja, die Cowboys-Situation ist natürlich doch interessant, ne?
Ja.
Dass Amari Cooper so billig quasi dann doch noch unter Vertrag genommen werden konnte, denn die Cowboys standen dann natürlich ganz schnell vor dem Problem, dass sie nicht mehr beide Tags zur Verfügung hatten, nachdem der neue CBA unterschrieben wurde. Mhm. Und sie hatten 2 beziehungsweise sogar 3 am Ende sehr wertvolle Free Agents mit Dak Prescott, Amari Cooper und mit Byron Jones. Byron Jones war relativ von vornherein eigentlich klar, dass sie sich nicht um ihn wirklich großartig kümmern werden. Oder hattest du das anders aufgenommen?
Nee, zumindest hat man nicht sehr viel davon gehört. Amari Cooper und Dak Prescott waren immer halt die großen Namen, ne?
Ja, und dann kam halt Cooper, der einen ziemlich straight up 20 Millionen pro Jahr Deal bekommen hat, aus dem die Cowboys auch, ich glaube, nach 2 Jahren sehr ohne Probleme rauskommen können. Ich glaube, der Markt für Cooper war dann am Ende auch einfach nicht so wirklich da, ne, oder?
Ja, wobei das ja natürlich schon irgendwie interessant war, ne, weil AJ Green relativ schnell dann auch das Tag bekommen hat und weiß ich nicht, da dachte ich dann schon noch kurz, das ist ja dann eigentlich nochmal gut für Murray Cooper, eigentlich für seine Verhandlungsposition, aber...
Klar, weniger Competition.
Ich meine, vielleicht hat er auch gesagt, ich habe jetzt Lust, hier zu bleiben oder so. Das sind ja auch immer auch Dinge sein, die man nie wirklich beurteilen kann von außen und dann denkt sich
aber
der...
Aber 5 Jahre, ne? Also ja. in der jetzigen Situation 5 Jahresvertrag. Ich meine, 20 Millionen pro Jahr ist natürlich ein hohes Value für einen Wide Receiver, aber halt die 5 Jahre... Das Cap wird in den nächsten Jahren, gut, hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie das jetzt mit der Corona-Situation sich weiterentwickelt, aber es wird massivst steigen. Also ich würde mich nicht wundern, wenn, wir sind jetzt bei 198 Millionen, würde mich nicht wundern, wenn wir in 3 Jahren bei 280 Millionen sind oder so. Mhm. Also und dann sieht natürlich ein 20 Millionen nicht mehr so stark aus.
Das ist richtig. Du hast es gerade eben noch angesprochen, Matt Patricia und die Detroit Lions, die gerne ehemalige Patriots-Spieler anziehen, trifft auf jeden Fall zu, denn Matt Patricia hat in dieser Free Agency direkt 3 ehemalige Patriots-Spieler aufgesogen, und zwar Jamie Collins, Linebacker, ja, hat dann einen 3-Jahres-Vertrag bekommen, mit 18 Millionen voll garantiert. Dann hatte Duron Harmon den sehr vielseitigen Safety geholt von den Patriots. Eigentlich ein wichtiger Spieler war, aber der in der Secondary am ehesten sozusagen vertretbar oder verkraftbar war, beziehungsweise sein Abgang. Und dann haben sie auch noch Danny Shelton, die Liner, geholt. Also im Grunde genommen, weiß ich nicht, ob Matt Patricia auch manchmal sich andere Teams anschaut oder ob er nur guckt, welche Spieler von den Patriots zur Verfügung stehen.
Desmond Trufant hat er sich geholt.
Ja, Desmond Trufant hat er sich geholt, aber viel wichtiger natürlich, er hat einen deiner Lieblings-Offensive-Liner noch geholt mit Harpoot.
Weiter.
Und aber natürlich Darius Slay, die große Kontroverse, der sehr froh war, dass er dann endlich gehen durfte zu den Philadelphia Eagles und endlich losgerissen wurde von Matt Patricia. Ist das ein guter Deal für dich gewesen? Darius Slay, den du ja sehr schätzt.
Ja. Also ich glaube, es ist ein guter Deal für die Eagles. Ne? Also dass die in dem Secondary da ein bisschen beurteilen können, dass es durchaus Probleme hatte im letzten Jahr. Und Darius Slay ist nach wie vor ein sehr, sehr guter Cornerback. Dementsprechend, also es wirkt schon so wie so ein halber Notverkauf auf Seiten der Lions.
Ja.
So würde ich es zumindest einschätzen, denn es gab immer wieder Probleme wohl zwischen Slay und Patricia. Patricia, der ihn wohl auch so ein bisschen gedisst haben soll, ne? Von wegen, du bist nicht Elite, du bist gut. Nach dem Motto. Das ist natürlich schon so ein bisschen problematisch und diese Culture, Locker-Room-Culture, von denen Coaches ja auch immer sehr gerne reden, die konnte Patricia wohl zumindest der Wesley nicht verkaufen. Und dementsprechend wirkt es halt so wie so ein halber Notverkauf. Und ein Dritt- und Fünftrunden-Pick ist jetzt für einen Cornerback der Qualität auch nicht wirklich viel, nachdem wir gesehen haben, was Spieler wie Ramsey eingebracht haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass Slay dasselbe wie Ramsey einbringen sollte, aber Dritt- und Fünftrunden-Pick scheint dann doch ein bisschen wenig zu sein.
Korrekt. Auf jeden Fall ausverkauft, das können wir vielleicht auch noch ein, zwei Namen noch besprechen, Christian. Calais Campbell, natürlich auch ein großer Name, der die Jacksonville Jaguars, die in einem, muss man wirklich so sagen, in einem starken Umbruch sich befinden. Also wenn man sich das anschaut vor, weiß nicht, gefühlt vor einer Ewigkeit, als sie fast in den Super Bowl gekommen sind, davon, von vor allen Dingen von der Defense, die in dem Jahr damals so extrem dominiert hat, ist kaum noch jemand da. Ejibuye ist zu den Denver Broncos gegangen und daraufhin dann Chris Harris von den Broncos zu den Chargers, kurz am Rande erwähnt. Aber dann haben wir jetzt eben auch Calais Campbell, der ja wichtigste D-Liner, den die Jacksonville Jaguars hatten und vor allen Dingen eben auch in dieser extrem starken Saison, als diese Defense wirklich alles dominiert hat, war er auch der dominierende Spieler. Er geht jetzt eben zu den Baltimore Ravens. Für Baltimore ein unglaublich großer Gewinn, die ein großes Problem hatten, vor allen Dingen Pass Rush zu kreieren. Und Calais Campbell ist da wahrscheinlich von der Position als Defensive Tackle, aber eben auch Defensive End teilweise ein sehr, sehr vielseitiger, sehr, sehr variabler, guter Pass-Rusher, sehr gut gegen den Lauf. Also im Grunde genommen für das System Baltimore ein extrem guter Deal.
Ja, ich habe gerade nicht zugehört. Gut, ich habe es nachgelesen. Ich habe über Foles nachgelesen, ob die Jaguars bei Foles Geld gefressen haben und kann es irgendwie nicht wirklich finden.
Also haben sie.
Viel drüber. Haben sie?
Ja. Ich weiß aber nicht mehr aus dem Kopf, wie viel. Das sprichst du an, Nick Foles, der ja so vielversprechend gewechselt war zu den Jacksonville Jaguars, dann im Grunde genommen ein halbes Spiel gemacht hat und dann nach nochmal ein bisschen spielen durfte und jetzt ist er weg und zu den Chicago Bears getradet worden, die offensichtlich in ihm deutlich mehr sehen als in Mitch Trubisky. Beziehungsweise vielleicht wollen sie da den Konkurrenzkampf richtig einläuten.
Das ist mehr so eine Notsituation in Chicago, ne?
Ja, eine Notsituation. Genau, Stefon Diggs hatte ich angesprochen, Wide Receiver, der von den Minnesota Vikings zu den Buffalo Bills getradet wurde. Emmanuel Sanders schließt sich den New Orleans Saints an. Haben wir auf jeden Fall in der letzten Saison gesehen, dass Emmanuel Sanders bei San Francisco noch einen wirklich sehr, sehr großen Impact hatte. Nachdem er getradet wurde im Laufe der Saison, war er doch wirklich noch ein wichtiger Spieler in der Offense. Er wird mit Sicherheit in New Orleans einen großen Schritt machen können, beziehungsweise der Offense nochmal deutlich helfen können, vielleicht ein bisschen Last auch von den Schultern von Michael Thomas nehmen, obwohl es nicht unbedingt auch so aussah, als bräuchte Michael Thomas das unbedingt, aber es ist natürlich für die Flexibilität in der Offense extrem wichtig. Die Saints, die dann auch noch Malcolm Jenkins, zurückgeholt haben von den Philadelphia Eagles, sozusagen das Kind nach Hause gebracht haben, Malcolm Jenkins, der ja, wie Sean Payton, der Headcoach, mal gesagt hat, der größte Fehler war, dass man ihn hat gehen lassen nach den erfolgreichen Jahren, ist jetzt also nochmal zurückgekommen zu den New Orleans Saints. Sonst, Christian, gibt's eigentlich, wir könnten jetzt natürlich noch stundenweise weiterreden über all die Namen. Werden wir mit Sicherheit auch in den kommenden Wochen noch weiterhin machen, es sei denn, du hast noch eine Personalie, die du besonders wichtig nochmal zu erwähnen findest, in der bisher soweit fast schon ja zu 90% abgeschlossenen Free Agency.
Nee, eigentlich nicht. Ich hätte vielleicht noch einen, ich bin ja so ein Compensatory Pick Experte, Fan, Fanatic? Nein, das vielleicht auch nicht. Die Fünftrunden-Pick-Regelung für Quarterbacks, beziehungsweise für Spieler, die schon 10 Jahre in der Saison sind, wurde aufgehoben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist so ein bisschen natürlich nicht so ein ganz so ein großes Ding, aber es ist natürlich sehr interessant für die Chargers und für die Patriots in diesem Jahr, denn die werden wahrscheinlich dann auch wieder in Drittrunden Compensatory-Pick im nächsten Jahr bekommen für ihre beiden Quarterback-Verluste in Form von Philip Rivers und Tom Brady.
Ja, korrekt.
Sonst wäre es nur ein 5-Runden-Pick geworden.
Die Seattle Seahawks kann man vielleicht noch, wo ich sie gerade auf meinem Zettel noch sehe, erwähnen, die eigentlich auch wieder mal einen guten Job gemacht haben in der Free Agency. So ein bisschen under the radar, aber wirklich sehr, sehr gute Signings, vor allem Greg Olsen in Thailand, den sie holen. Eine Situation, die zusammen mit Jacob Hollister, den sie der nochmal verlängern, beziehungsweise, glaube ich, getendert haben, ist auf jeden Fall das wichtige Upgrade, was sie brauchen auf der Tight-End-Position für Russell Wilson und ganz wichtig auch Quinton Dunbar, den Cornerback, den man in einem Trade mit Washington für einen 5-Runden-Pick bekommen hat, was auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Deal ist für Seattle, da nochmal auf der Cornerback-Position, die er so ein bisschen gelitten hatte, auch im letzten Jahr und Vorjahr davor, plus eben, dass man Jared Reed nochmal resignen konnte. Insgesamt guter Job von den Seattle Seahawks, insbesondere natürlich Schneider, dem GM.
Ja, punktuelle Verbesserung, ohne großartig die Bank zu sprengen dabei. Auf jeden Fall solide bis gut, ja.
Solide bis gut. Solide bis gut, das ist doch ein schöner Abschluss.
So wie unser Podcast, ne?
Genau, solide und gut. Das war's bisher für heute von uns. Wir sind wahrscheinlich in der nächsten Woche so wieder für euch dabei, aber ihr kennt es ja, in diesen Zeiten ist nie davor gefeit, dass vielleicht auch mal was ausrutscht oder dass vielleicht auch manchmal was nicht kommt, aber ja, wir werden sonst versuchen, da nochmal Bescheid zu geben, auch wenn das nicht immer, das wissen wir, unsere allergrößte Stärke ist, aber wir schauen mal, das müsste eigentlich soweit klappen, oder sehe ich das falsch, Christian?
Das wird sich zeigen.
Das
Gute, aber ich denke nicht.
Wir besprechen das nie vorher, sondern immer hier. Das ist Teil der Professionalität.
Felix, ja. Authentizität.
Genau, ja.
Stichwort
heutzutage. Das ist ganz wichtig. Ich danke dir auf jeden Fall, Christian, dass du den Weg nochmal gefunden hast heute zum Podcast. Es war ja schon
Dito.
Eine lange Zeit. Ich wusste schon gar nicht mehr, wo das Equipment ist. Verrostet und verstaubt lag es oft im Speicher.
Wie ja, ich hatte auch. Ne? Ich muss auch sagen, ich hatte auch so ein bisschen Nervosität, weil so lange Pause drin war und diese ganzen Mechanismen so eingeschlafen sind.
Ja.
So eine leichte.
Hat man gar nicht gemerkt. Du hast mir fast immer zugehört.
Ja, aber brauche ich auch nicht. Das ist
ja.
Dazu gibt es ja die ganzen Zuhörerinnen draußen, die dann zuhören. Ne?
Ja, stimmt. Ich bin zufrieden, wenn mir irgendjemand zuhört. Das war's soweit von unserer Seite. Wir danken euch fürs Zuhören. Bleibt bei uns, wenn ihr uns abonniert habt in dem Podcast-Gerät, welches auch immer ihr benutzt. Dann werdet ihr schon erfahren, wann es die nächste Folge gibt. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.